Diese Folge enthält medizinische Inhalte, darunter möglicherweise Schilderungen von Krankheiten, Verletzungen oder Eingriffen, die als belastend empfunden werden können. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch. Immer spannend. Nun ist es soweit. Die erste Folge meines Podcasts geht online. Wie schön und ja, auch ein bisschen aufregend. So viele Fragen. Habe ich den richtigen Fall gewählt? Die richtige Balance zwischen Geschichte und Medizin? Gefällt euch die Art, wie ich erzähle? Das kann ich natürlich nicht wissen, aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Chance gebt. Macht es euch gemütlich oder hört mir im Auto zu, beim Bügeln oder abends im Bett. Ich habe die erste medizinische Geschichte für euch. Und eines kann ich versprechen. Keiner von euch möchte jemals in die Lage meines Protagonisten kommen. Aber hört selbst. Blindflug. Überleben, wenn keine Hilfe kommt. Skalpell, Kompresse, Kauter, Spreizer, Klemme, Schere. Das leise Piepen des Monitors. Das rhythmische Scharren des Beatmungsgeräts. Ein OP-Team, das sich blind versteht. Die Abläufe wie eine tausendfach getanzte Choreografie. Jeder Schnitt sitzt. Kommunikation auf das Notwendigste reduziert. Nach 30 Minuten die letzte Naht. Der Chirurg tritt ab. So könnte es sein. So sollte es sein. Aber in der Antarktis bei minus 40 Grad ist alles anders. Auch hier bedroht ein winziges Organ ein Leben. Doch ein OP-Team ist tausende Kilometer entfernt. Winter 1939. Der Wind pfeift durch die ritzende Holzwände. Draußen liegt die Steppe unter einer starren, blassblauen Schneedecke. Drinnen bollert ein Lehmofen. Es riecht nach Rauch, nach Milch, nach feuchtem Stoff. Die Mutter kniet am Herd, rührt in einem Topf. Minusinsk ist ein abgelegener Ort in der Region Transbaikalien im Süden Sibiriens, nahe der chinesischen Grenze. Die Temperaturen steigen im Winter selten über minus 30 Grad. Auch in diesem Jahr, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges. Auf einem niedrigen Tisch liegt ein aufgeschlagenes Schulheft mit krakeligen Buchstaben darin. Zwei Kinder schlafen bereits, eng aneinander gedrängt unter einer Decke, der Atem steigt sichtbar auf. In einer Ecke, auf einem wackeligen Hocker, sitzt ein Junge, blasses Gesicht, aufmerksame Augen. Er hält ein Buch auf den Knien, das Licht der Petroleumlampe zittert über die Seite. Er liest von Dingen, die es hier nicht gibt. Krankenhäuser, Chirurgen, Narkose. Sein Name ist Leonid Ragossow. Es ist ein Winterabend wie viele in Minusinsk. Arm, hart, still. Leonid kommt aus einer einfachen Familie. Seine Mutter ist Melkerin, der Vater Kraftfahrer. Er selbst will später Bauingenieur werden. Ein praktischer Beruf, um seine Familie ernähren zu können. Hätte er seinen Plan verwirklicht, gäbe es keine Geschichte über ihn zu erzählen, denn zu dieser Zeit ahnt er noch nicht, dass er später viele Leben retten wird, vor allen Dingen aber eines. Sein Vater geht in den Krieg, wie fast alle Männer der Region. Doch er kommt nie zurück. Kein Sarg, kein Grab, kein Abschied. Nur eine Nachricht. Ein Telegramm mit ein paar Zeilen. So muss Leonids Mutter ihn und seine drei Geschwister alleine durchbringen. Wir wissen es nicht, aber vielleicht war die Schule ein Stück Hoffnung. Das Lesen ein Fenster in eine andere Welt, jenseits der Kälte und Tristesse. Die Jahre vergehen. Die transsibirische Eisenbahn hält an der abgelegenen Bahnstation von Abakar und fährt ohne Leonid wieder ab. Monat für Monat, Jahr für Jahr. 1953 ist er zu einem Mann herangewachsen. Hager, dunkelhaarig und mit unbändigem Willen hinaus in die Welt zu gehen und etwas aus seinem Leben zu machen. Der 19-Jährige begibt sich nach seinem Armeedienst auf den langen Weg nach Leningrad, das frühere und heutige St. Petersburg. Die 7000 Kilometer lange Reise dauert über eine Woche. In Sibirien ist es noch kalt, Schnee liegt in Fetzen auf den braunen Hügeln. Doch je weiter der Zug nach Westen rollt, desto grüner wird die Landschaft. Fremde Bäume, fremde Stimmen, fremde Städte. Leonid sitzt auf einer harten Holzbank, der Koffer unter den Füßen. Ein Bündel Brot, gekochte Eier, Tee in einem Blechbecher. Er spricht wenig, beobachtet viel. Am Fenster zieht ein Land vorbei, das größer ist als alles, was er sich je vorgestellt hat. Irkutsk, Nowosibirsk, Perm, Moskau. Dann endlich Leningrad. Eine Stadt mit breiten Boulevards, klassizistischen Fassaden und Kanälen wie in Venedig. Vom Krieg schwer gezeichnet, doch 1953 bereits wieder voller Leben und nur 140 Kilometer von Finnland entfernt. Für viele ist sie das Ziel, für ihn ist sie der Anfang. Aber er wird nicht Ingenieurwesen studieren. Leonid hat inzwischen andere Pläne. Er will Arzt werden. So schreibt er sich an der Leningrader Pädiatrischen Hochschule ein. Aber das klingt einfacher, als es ist, damals wie jetzt. Auch nicht für einen Jungen mit Noten wie seinen. Erst muss er durch die Prüfungen, Biologie, Chemie, ein Aufsatz, dann durch das Auswahlgremium, Parteimitglieder, Ärzte, Funktionäre. Aber Leonid besteht. Vielleicht, weil er klug ist. Vielleicht, weil man ihm den Willen ansieht. Vielleicht aber auch, weil das System spürt, dass dieser junge Mann aus Sibirien mehr will als bloß ein Diplom. In Sibirien sagen sie, der Junge hat's geschafft. Während seiner Ausbildung wendet er sich der Allgemeinchirurgie zu. Denn im fernen Osten, wo Ärzte rar gesät sind, operiert man, wen man vor sich hat. Alt, jung, groß, klein. 1959 ist es soweit. Er schließt sein Studium ab. Zunächst arbeitet er in einem Krankenhaus, wo er praktische Erfahrung in der Notfall- und Allgemeinchirurgie sammelt. Er lernt, Gallensteine zu entfernen, Darmverschlingungen zu beseitigen und Leistenbrüche zu verschließen. Die Bauchchirurgie ist ein großer Teil der Allgemeinchirurgie. Leonid ist einer der jungen, ehrgeizigen Ärzte, die von der Sowjetunion gezielt für schwierige Einsätze vorbereitet werden, etwa in entlegenen Regionen der Forschungsexpeditionen. 1960 meldet sich Leonid Ragossow mit 26 Jahren zur Teilnahme am Polarforschungsprogramm der Sowjetunion an. Er möchte an der 6. sowjetischen Antarktis-Expedition teilnehmen. Die Antarktis liegt rund um den Südpol. Alle, die das sowieso wissen, mögen mir den Hinweis verzeihen, aber ich gehöre zu denjenigen, die das immer verwechseln. Die Antarktis ist leer, friedlich und trotzdem ein heiß umkämpfter Ort. 1960 ist sie der weiße Spielplatz der Supermächte. Die USA bauen Stationen, die Briten forschen und die Sowjetunion zieht nach. Es geht um Forschung, ja, aber auch um Flaggen, um Einfluss und um Macht. Wer hier Stationen errichtet, ist Teil der Weltspitze. Und Leonid Dragosow ist einer von 12 Männern und der einzige Arzt, der genau dafür in die Kälte geschickt wird. Die sowjetische Polarstation Nowolazarjewskaja entsteht 1961, mitten im endlosen Weiß der Ostantarktis, circa 2700 Kilometer nördlich des Südpols. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr reist mit dem Zug nach Kaliningrad oder Odessa und begebt euch dann auf eine über 16.000 Kilometer lange Schiffsreise Richtung Süden. Die Polarstation liegt auf der sogenannten Schirmacher-Oase, einem eisfreien Hochplateau etwa 100 Meter über dem Meeresspiegel. Das Klima ist extrem. Im Winter fallen die Temperaturen regelmäßig auf minus 40 bis minus 50 Grad Celsius. Auch im antarktischen Sommer liegen sie konstant unter dem Gefrierpunkt, typischerweise zwischen minus 5 und minus 25 Grad. Häufig treten Winde mit Geschwindigkeiten von über 150 Kilometern pro Stunde auf. Die Region ist vollständig von Eisfeldern umgeben. Es gibt keine Vegetation, keine dauerhaften Tierpopulationen, keine Infrastruktur außerhalb der Stationen. Die Sonne geht im Sommer monatelang nicht unter. Im Winter verschwindet sie für ebenso lange Zeit. Und sollte es dir dort nicht gefallen? Die Forschungsstation ist während des Winters vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Und es gibt wohl kaum einen Ort auf der Welt, der weiter von Dragosows Geburtsort entfernt ist. Ungefähr 20.000 Kilometer. In der Station Nowolazarjewskaja betreiben die Männer verschiedene Forschungsarbeiten. Sie messen Wetterdaten, um langfristig Vorhersagemodelle zu verbessern, etwa für Flugrouten oder Schiffspassagen. Und sie untersuchen das Magnetfeld der Erde, damit Kompasse, Funk- und Navigationssysteme auch in Extremlagen zuverlässig funktionieren. Sie bohren sich durchs Eis und lauschen auf kosmische Strahlung. Die Antarktis ist für all das ideal. Still, klar und kalt. Ein Kontinent ohne Menschen, aber voller Daten. Ein typischer Tag auf der Station beginnt etwa gegen 7 Uhr morgens. Im April 1961 ist es draußen noch dunkel. Drinnen ist es kalt, trotz der Dieselöfen, die Tag und Nacht laufen. Erst wird Schnee geschmolzen, um Wasser zu haben. Dann gibt es Tee, Zwieback, manchmal Dosenfleisch. Die Männer haben alle Aufgaben. Jeder ist Meteorologe, Mechaniker, Koch oder Funker, je nach Plan. Manche gehen raus, um Messgeräte zu warten oder Schneeproben zu nehmen. Andere arbeiten drinnen an Funkkontakt, Karten oder Logbüchern. Der Funkkontakt mit Moskau ist meist kurz. Wetterdaten, Anweisungen, selten Privates. Leonid Dragosow ist der Arzt. Er kontrolliert Vorräte, prüft den Gesundheitszustand der Männer, führt kleine Behandlungen durch, ein verstauchter Knöchel, ein entzündeter Zahn. Aber er wird auch als Meteorologe und als Kraftfahrer eingesetzt. Am Abend wird gemeinsam gegessen, oft schweigend. Man liest, schreibt Tagebuch, hört vielleicht ein Tonband aus der Heimat. Normales Radio gibt es in der Antarktis nicht. Kein UKW, keine Nachrichten, keine Musiksendungen. Dann legt man sich schlafen in einem schmalen, metallenen Bett, das in den Wänden der Station verankert ist. Draußen heult der Wind. Drinnen ist es ruhig. Aber es ist keine Stille, die beruhigt. Es ist die Stille am Rand der Welt. Am Morgen des 29. April erkrankt einer der Männer schwer. Glücklicherweise ist ja ein Arzt auf der Station. Der kann helfen, notfalls sogar operieren. Denn Dragosow ist ja Allgemeinchirurg. Was nur, wenn der Arzt derjenige ist, der sich von Fieber geschüttelt im Bett windet und um sein Leben kämpft? An diesem Morgen fühlt sich Dragosow plötzlich schwach. Ihm ist übel und er hat leichtes Fieber. Später kommen Schmerzen im rechten Unterbauch dazu. Dragosow schreibt in sein Tagebuch:
Ich scheine wohl eine Blinddarmentzündung zu haben. Ich sage erst niemanden und lächle einfach weiter. Warum sollte ich meine Freunde beunruhigen? Wer könnte mir schon helfen? Die einzige Begegnung eines Polarforschers mit der Medizin war vermutlich beim Zahnarzt.
Diagnoseinfo. Was ist denn genau eine Blinddarmentzündung? Fangen wir mal mit dem Blinddarm an. Im rechten Unterbauch geht der Dünndarm, in dem die Nährstoffe in die Blutbahn aufgenommen werden, in den Dickdarm über. Dort wird der Rest eingedickt, damit wir auf der Toilette keinen Durchfall haben, sondern einen schön geformten Stuhlgang. Genau an diesem Übergang liegt der Blinddarm. Aber das ist noch nicht alles. Denn wenn von einer Blinddarmentzündung die Rede ist, ist in der Regel gar nicht der Blinddarm gemeint. Von diesem Blinddarm geht quasi noch einmal eine Art Mini-Darmstück ab. Etwa so groß wie der kleine Finger. Und das ist der sogenannte Wurmfortsatz. Oder auf Latein Appendix. Der Ursprung des ganzen Übels. Eine Blinddarmentzündung ist also meistens keine Blinddarmentzündung, sondern eine Entzündung des Wurmfortsatzes, dieses kleinen Anhängsels. Und da dieses Anhängsel auch Appendix heißt, heißt eine angebliche Blinddarmentzündung im Medizinerlatein Appendicitis. Und jetzt noch für die Streber unter euch, die Wortendung itis steht für Entzündung. Appendix, der Wurmfortsatz. Appendicitis, die Entzündung des Wurmfortsatzes. Und wofür ist das Ganze nun gut? Für nichts. Denn ich werde hier weiter auch den umgangssprachlichen Begriff Blinddarmentzündung benutzen. Aber ihr seid jetzt gut gerüstet für einen Smalltalk bei der nächsten Party. Nun fragt ihr euch eventuell, was sich die Natur dabei gedacht hat, denn in diesem Wurmfortsatz können sich Nahrungsreste ansammeln und Probleme machen. Wofür ist der Blinddarm samt Wurmfortsatz also gut? Das wissen die Mediziner in den 60er Jahren, also zur Zeit der Polarexpedition, übrigens auch nicht. Die Wissenschaft hält ihn für ein nutzloses Überbleibsel aus der Evolution. Ein Anhang ohne Aufgabe, ohne Bedeutung. Erst viel später stellt sich heraus, dass der Blinddarm ein immunologisches Organ ist. Er hilft beim Aufbau der Darmflora und enthält lymphatisches Gewebe, das Krankheitserreger abwehrt. Aber 1961 ist er vor allem eines, ein Risiko, wenn er sich entzündet. Kehren wir zu Ragossow im ewigen Eis zurück. Ganz hilflos sind die Männer in der Antarktis nicht. Kühlung des Unterbauchs und Antibiotika werden versucht. Aber der Allgemeinzustand des Arztes verschlechtert sich zusehends. Das Fieber steigt, er übergibt sich ständig. Dazu noch einmal seine Erinnerungen.
Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Es tut weh wie Hölle. Ein Schneesturm peitscht durch meine Seele, heult wie 100 Schakale. Noch gibt es keine klaren Anzeichen dafür, dass der Blinddarm gerade durchbricht. Aber mich erdrückt das Gefühl, dass etwas Schlimmes bevorsteht.
Es ist wohl der Moment, in dem ihm die Hoffnungslosigkeit der Situation klar wird. Die Schmerzen werden nicht verschwinden. Und niemand wird kommen. Was ist eigentlich so schlimm an einem Blinddarmdurchbruch? Jetzt wird es kompliziert. Bei einer Blinddarmentzündung schwillt der Wurmfortsatz an und füllt sich mit Eiter. Eigentlich ist Eiter das Zeichen, dass der Körper sich wehrt. Aber im Eiter sind halt auch die ganzen Bakterien enthalten. Wird der Druck zu groß, platzt der Wurmfortsatz und der Eiter fließt in die Bauchhöhle. Hier infiziert er das Bauchfell, also die innere Umkleidung der Bauchhöhle und die Darmwände. Die Darmschlingen können sich verkleben und sozusagen zusammenklumpen. Das kann zu einem Darmverschluss führen, sodass der Nahrungsbrei sich staut. Spätestens jetzt befindet sich der Patient in akuter Lebensgefahr. Durch die Entzündung wird das Gewebe durchlässig, sodass die Bakterien im schlimmsten Fall in die Blutbahn geraten und eine Blutvergiftung verursachen. Bei einer Blutvergiftung versucht der Körper verzweifelt, die Bakterien zu bekämpfen und zu töten. Genau dabei werden allerdings von den Bakterien Giftstoffe freigesetzt. Und das führt letztendlich zu einem Versagen aller wichtigen Organsysteme, wie Nieren, Herz und Lunge. Es kommt zu einem Herz-Kreislauf-Versagen. Und das ist dann der Tod. Wie gefährlich eine banale Blinddarmentzündung sein kann, zeigen Zahlen aus einer retrospektiven Studie von 2020. Für unbehandelte Blinddarmentzündungen wird eine Sterblichkeit von bis zu 26% angegeben. Also starb in der Ära vor den Antibiotika und Chirurgen ungefähr jeder vierte Patient. Das alles ist Ragossow vollkommen klar. Als Allgemeinchirurg weiß er, dass er nur eine Chance hat. Er muss operiert werden. Und das ohne Operationssaal, ohne Narkose und vor allem ohne Chirurgen, irgendwo im Nirgendwo. Ich versuche gerade mir vorzustellen, ich würde da auf einer Pritsche liegen. Fieber, Schüttelfrost und Schmerzen werden von Minute zu Minute schlimmer und keine Hilfe in Sicht. Es herrscht ausgesprochen schlechtes Wetter und in der Nähe gibt es auch in Forschungsstationen anderer Länder keine Flugzeuge. Die nächste sowjetische Antarktisstation, die über ein Flugzeug verfügt, ist die Mirny-Station. Sie liegt über 1600 Kilometer entfernt. Am Abend des 30. April verschlechtert sich Ragossows Zustand dramatisch. Es gibt Anzeichen für eine eitrige Appendizitis mit der akuten Gefahr eines Durchbruchs. Ragossow ist verzweifelt und hat keine Zeit zu verlieren und trifft eine Entscheidung.
So ist es nun. Ich muss über den einzigen Ausweg nachdenken, mich selbst zu operieren. Es ist fast unmöglich, aber ich kann nicht meine Hände in den Schoß legen und aufgeben.
Das sind Ragossows eigene Worte damals. Und nun muss es schnell gehen, weil der junge Arzt keine Zeit zu verlieren hat und sich sein Zustand weiter verschlechtert. Die Forscher beginnen mit den Vorbereitungen für die Operation. Ragossow selbst erstellt eine Art OP-Plan. Die notwendigen Geräte und chirurgischen Instrumente lagern glücklicherweise bei Minustemperaturen im Freien. Damit sind sie nicht so kontaminiert. Dennoch versuchen zwei Forscher, die Gerätschaften zu sterilisieren. Ragossow betäubt sich die Bauchdecke mit einem örtlichen Betäubungsmittel. Aber es gibt nicht umsonst Narkosen in Operationssälen. Die sehr schmerzempfindlichen inneren Organe kann er nicht betäuben. Um 2 Uhr nachts beginnt die Operation. Unglaublicherweise gibt es Fotos von dem damaligen Eingriff. Man sieht Ragossow mit erhöhtem Oberkörper auf einer schmalen Liege aus Metall liegen. Zugedeckt mit weißen Tüchern, neben ihm ein Tisch mit Scheren, Klemmen und einem blechernen Kaffeebecher. Seine Bauchdecke ist eröffnet und das Ganze scheint doch eine ziemlich blutige Angelegenheit zu sein. Der Bauchschnitt ist 10 bis 12 Zentimeter lang. Neben der offenen Wunde liegen Fäden herum. Das OP-Feld wird von einer Schreibtischlampe beleuchtet. Zunächst versuchen Ragossow und sein OP-Team, bestehend aus einem Meteorologen und einem Fahrer, die OP über einen vorgehaltenen Spiegel zu ermöglichen. Aber die Spiegelverkehrtheit macht dem 27-Jährigen zu schaffen. Kurzerhand zieht er die Handschuhe aus und orientiert sich mit seinem Tastsinn. Er operiert quasi blind. Der Fahrer hält mit dem Spreizer die Wunde offen. Im Hintergrund hält sich der Leiter der Polarstation, Wladislav Gerberowitsch, bereit für den Fall, dass einer der beiden anderen Helfer während der Operation ohnmächtig werden und ausfallen könnte. Die Operation zieht sich hin. Zum Vergleich, eine endoskopische Appendektomie, also eine Schlüssellochoperation, dauert heutzutage gerade mal 30 Minuten. Und nochmal ein Zitat zum OP-Verlauf.
Ich arbeitete ohne Handschuhe und konnte kaum etwas sehen. Der Spiegel half, aber behinderte mich auch, weil ich alles spiegelverkehrt sah. So tastete ich mich vor. Die Blutungen waren heftig. Nichtsdestotrotz nahm ich mir die Zeit, ordentlich zu arbeiten. Als ich das Bauchfell öffnete, verletzte ich den Blinddarm und musste ihn nähen. Plötzlich ging es mir durch den Kopf. Da sind mehr Verletzungen hier, und die habe ich gar nicht bemerkt. Ich wurde schwächer und schwächer. Alles drehte sich vor meinen Augen, so dass ich alle 4 bis 5 Minuten für 20 bis 25 Sekunden pausieren musste. Endlich war er da, der verfluchte Wurmfortsatz. Mit Entsetzen bemerkte ich den dunklen Fleck an seiner Basis. Das hieß, nur noch einen Tag und er wäre geplatzt. Und im schlimmsten Moment der Wurmfortsatzentfernung war ich so erschöpft. Mein Herz setzte aus und schlug merklich langsamer. Meine Hände fühlten sich an wie Gummi. Na ja, dachte ich, das wird schlimm enden. Und dann musste ich noch den Wurmfortsatz entfernen.
Der Eingriff hatte fast 2 Stunden gedauert. Oder nur 2 Stunden, je nachdem, wie man es beurteilt. Wie lange würden wir für eine Blinddarm-OP in unserer eigenen Bauchhöhle brauchen? Das will ich mir lieber nicht ausmalen. Aber Ragossow ist nicht der Einzige, dem Ähnliches widerfahren ist. Im Jahr 2000 machte ein anderer Fall Schlagzeilen. Dr. Jerry Nielsen, eine Ärztin an einer US-Forschungsstation am Südpol, diagnostizierte bei sich selbst Brustkrebs und begann unter Anleitung per Funk eine Chemotherapie. Aber ein ähnlich drastischer Eingriff wie bei Ragossow ereignete sich in den USA bereits 1961, wenige Monate nach seiner OP. Ein mexikanischer Arzt namens Dr. Jesus Ramirez Romero verspürte starke Schmerzen während einer Autofahrt durch ländliches Gebiet. Keine Klinik in Reichweite. Er war überzeugt, dass es sich um eine Blinddarmentzündung handelte. Also hielt er am Straßenrand, desinfizierte notdürftig seinen Bauch, betäubte sich lokal und entfernte sich im Wageninneren selbst den entzündeten Blinddarm. Also den Wurmfortsatz, wie wir jetzt wissen. Die erste dokumentierte Blinddarmoperation fand übrigens 1735 in London statt. Ein 11-jähriger Junge sollte wegen eines Leistenbruchs operiert werden. Während des Eingriffs fand man den Wurmfortsatz eingeklemmt und entzündet in dem Leistenbruch. Der bemitleidenswerte Junge hatte wohl eine Stecknadel verschluckt. Und die steckte jetzt nicht im Nadelkissen seiner Mutter, sondern in seinem Wurmfortsatz. Dank des mutigen Eingreifens des Chirurgen Claudius Amiens überlebte der junge Patient. Genauso wie unser tapferer Jungmediziner Ragossow. Zunächst sieht es nicht gut aus für ihn. Schließlich schwinden das Fieber und die Symptome einer lokalen Bauchfellentzündung jedoch und nach 2 Wochen kehrt er sogar schon wieder an seinen Arbeitsplatz zurück. Ein weiteres Foto zeigt Leonid auf seinem Metallbett, lächelnd und in ein Gespräch mit seinem Freund Juri Vereshchagin vertieft. Aber das Schicksal hält noch einen Twist für ihn parat. Das Schiff, welches die Forscher ein Jahr später im April 1962 wieder nach Hause bringen soll, kann wegen schlechten Wetters und schwerer See nicht nah genug an die Küste navigieren. Die Forscher müssen weitere 6 Monate in der Kälte aushalten. Ragossow schreibt dazu in sein Tagebuch:
Immer häufiger überkommt mich dumpfes Heimweh und Hass auf diese verfluchte Antarktis. Wie seltsam, dass ich überhaupt zugestimmt habe, an dieser Expedition teilzunehmen. Die ganze Exotik der Antarktis war innerhalb eines Monats verflogen. Und dafür verliere ich 2 Jahre meines Lebens. Meine Klinik, die ich mehr liebe als jedes weltliche Vergnügen, scheint so weit weg wie der Mars.
Auch wenn Leonid Ragossow hier nicht mehr besonders begeistert von seinem Einsatz für die Forschung wirkt, wird er mit dem Orden des Roten Banners der Arbeit ausgezeichnet. Eine der höchsten zivilen Ehren der Sowjetunion. Für Mut, medizinisches Können und einen Eingriff, den so wohl niemand je vergessen wird. Ragossow selbst lehnt in späteren Jahren jede Verherrlichung des Vorfalls ab. Wenn man ihn mit solchen Gedanken konfrontiert, antwortet er meist mit einem Lächeln und den Worten: Ein Job wie jeder andere, ein Leben wie jedes andere. Die Geschehnisse um ihn führten auch zu einer Verfahrensänderung. Im Vorfeld von Expeditionen werden ab diesem Zeitpunkt umfangreiche Gesundheitschecks für die Teilnehmer vorgeschrieben. Nach seiner Rückkehr nach Leningrad beginnt Ragossow mit seiner Promotion zum Doktor der Medizin, die er im September 1966 mit dem Titel »Resektion der Speiseröhre zur Behandlung von Speiseröhrenkrebs« abschließt. Später arbeitet er als Arzt in verschiedenen Krankenhäusern in Leningrad, das ab 1991 wieder St. Petersburg heißt. Von 1986 bis 2000 leitet er die chirurgische Abteilung des St. Petersburger Forschungsinstituts für tuberkulöse Pneumologie, also Lungenheilkunde. Das ist bemerkenswert, da er im Jahr 2000 im Alter von 66 Jahren ausgerechnet an Lungenkrebs stirbt. Solltet ihr mal in St. Petersburg sein, könnt ihr euch die damals von Ragossow verwendeten chirurgischen Instrumente ansehen. Sie sind im Arktis- und Antarktis-Museum ausgestellt. Was bleibt? Blinddarmentzündung. Ein Routinefall. Ein kleiner Eingriff, ein Tag in der Klinik, vielleicht ein paar Tage Schonung. Aber stellen wir uns vor, es wäre unser eigenes Kind. Es bekommt plötzlich Fieber, Bauchschmerzen, wird blass und weint. Wir steigen ins Auto, fahren ins nächste Krankenhaus und dort, ohne großes Aufsehen, wird geholfen. Ein Ultraschall, ein paar Blutwerte, eine Operation. Heute meist drei kleine Schnitte, kaum Narben. Ein Tag auf der Kinderstation, buntes Bettzeug, ein Eiskissen und dann wieder nach Hause. Als wäre nichts gewesen. Aber das war nicht immer so und ist es an manchen Orten dieser Welt noch immer nicht. Eine Blinddarmentzündung war lange Zeit ein Todesurteil, vor allem für Kinder. Keine Narkose, kein Antibiotikum, kein OP-Team, keine Rettung. Was bleibt, ist nicht nur Bewunderung für Leonid Ragossow, sondern vielleicht etwas anderes. Ein Moment des Innehaltens. Ein Bewusstsein dafür, wie unendlich kostbar diese medizinische Selbstverständlichkeit ist. Vielleicht markiert Ragossows Geschichte sogar einen Wendepunkt. Zwischen einer alten Welt, in der Ärzte improvisieren mussten, und der heutigen, in der eine Kamera durch eine winzige Öffnung geführt wird und ein entzündetes Organ in 30 Minuten entfernt ist. Ragossow hat nicht nur sich selbst gerettet. Er hat uns gezeigt, wie weit Menschen gehen können, wenn niemand sonst da ist. Und wie sehr es zählt, wenn jemand da ist. Vielleicht nennen wir es nicht ständig beim Namen. Aber was wir empfinden dürfen, wenn wir nachts mit einem kranken Kind in eine Klinik fahren und dort Aufnahme, Expertise und Hilfe finden, ist am Ende doch ein einziges Wort: Dankbarkeit. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass mir gern eine Bewertung. So hilfst du, dass mehr Menschen diese Geschichten entdecken.